Herzlich willkommen hier im Bankettsaal im Casino Theater Winterthur am Winterkongress 2025. Ich freue mich sehr, euch zum Vortrag von Dr. Andreas Geppert begrüßen zu dürfen. Das steht da schon, Doktor, darum sage ich es auch. Der Titel seines Vortrages ist Die Ökonomie der Digitalisierung. Einen großen Applaus bitte für Andreas.
Ja, wir haben vorher kurz gesprochen und ich habe dann gesagt, ja, ich stelle mich lieber selber vor, teilweise, weil wenn ich die peinlichen Sachen sage, ist es vielleicht besser. Ich bin Informatiker, ich bin ökonomischer Laie und Amateur, aber das Thema Ökonomie der Digitalisierung ist zu wichtig, um es nur den Fachleuten zu überlassen. Worum geht's heute? Um all diese Themen. Es geht darum, was haben wir für ökonomische Strukturen, was haben wir für Akteure, was haben wir für Verhältnisse aus wirtschaftlicher Sicht und warum sind die so mächtig, warum sind die so groß, warum haben wir die ökonomischen Verhältnisse so, wie sie sind. Also es geht eigentlich um meine ökonomische Theoriebeschreibung der digitalen Wirtschaft oder des digitalen Raumes. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Ein Grund ist, die digitale Gesellschaft hat ein Leitbild, hat eine Charta. Und da steht drin, dass die Digitalisierung allen Menschen in der Gesellschaft zugutekommen soll. Und das hat natürlich einerseits funktionale Nutzungsaspekte, dass wir alle unsere Anforderungen, die wir so haben oder dass wir unser Leben besser führen können durch digitale Techniken. Aber es hat natürlich auch einen ökonomischen Aspekt. Also es soll nicht so sein, ich denke, das steckt dahinter, dass wir in der Ökonomie oder aus einer ökonomischen Sicht in der Digitalisierung ausbeuterische Verhältnisse haben, dass die finanziellen Vorteile nur einzelnen Menschen oder einzelnen Firmen, Akteuren zugutekommen und anderen nicht. Und dann muss man natürlich schauen, ist das wirklich so oder ist es eben nicht so. Das Zweite ist, ist ein langer Text, könnt ihr nachher vielleicht lesen oder so, die Folien sind dann auf dem Netz. Das ist aus der Abschiedsrede von Joe Biden im Januar. Also die halten dann so eine Abschiedsrede er hat einen anderen Präsidenten eine Abschiedsrede von einem, oder ich weiß nicht, ob es die Abschiedsrede war, doch, ja, es war die Abschiedsrede vom Lyndon B. Johnson und der hat damals diesen Begriff vom militärisch-industriellen Komplex geprägt. Also dass Militärfirmen zu einflussreich werden, dass sie zu mächtig werden und dass sie die Politik des Landes bestimmen. Und Joe Biden hat sich darauf bezogen und hat gesagt, es besteht die Gefahr, dass wir einen Tech-Industrial, also einen technisch-industriellen Komplex haben, der zu mächtig ist und der am Ende unsere Demokratie gefährdet. Und nachdem ich das gelesen habe, man kann die volle Rede kann man nachlesen, ist irgendwo auf der New York Times. Nachdem ich die Rede gelesen habe und vor allem dieses Zitat, habe ich dann gedacht, ja, ich habe eine Vermutung, warum der nicht mehr aufgestellt wurde. Und es ist alles andere als verkalkt, wenn man das liest. Also er hat sich schon versprochen, aber so im eigentlichen, in der Essenz ist es sehr, sehr klar. Gut, und dann ein anderer Präsident, von dem ist der Spruch, it's the economy, stupid. Und das gilt auch in der Digitalisierung. Wir beschäftigen uns viel mit gesellschaftlichen Auswirkungen, mit Regulierung. Und wenn man regulieren will, muss man auch die ökonomische Seite verstehen, sonst reguliert man das Falsche oder man reguliert das Richtige, aber auch eine falsche Art und Weise. Das sind die Gründe, warum ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Gut, ich möchte mal mit Plattformen anfangen. Was ist eine Plattform? Eine Plattform wird oft definiert, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Wir kennen alle Plattformen, wir nutzen sie, aber was ist das eigentlich? Plattformen werden oft definiert oder beschrieben als Systeme, als Gebilde, die Nutzerinnen verbinden. Also die Verbindungen herstellen zwischen Menschen oder zwischen anderen Akteuren im digitalen Raum. Und von Michael Seemann gibt's die Aussage, besonders wichtig sind eigentlich die unerwarteten Verbindungen, weil wenn wir wissen, welche Webseite wir brauchen oder wo wir die Informationen finden, die wir suchen, wenn wir wissen, mit wem wir uns austauschen wollen, weil er die gleichen Interessen hat, dann brauchen wir keine Vermittlung, sondern wir können direkt den Kontakt aufnehmen. Aber in dem Moment, wo wir nicht wissen, wo wir die Information finden, brauchen wir eine Plattform zum Suchen. Google, DuckDuckGo, whatever. In dem Moment, wo wir nicht wissen, wer hat die gleichen Interessen, wer hat die gleichen Probleme, mit denen wir uns austauschen könnten, dann brauchen wir eine Plattform, also ein soziales Netzwerk zum Beispiel, also auch wieder eine Plattform. Also das sind Plattformen, die verbinden Menschen, so wie hier die Verbindung über einen Fluss. Unerwartete, es kommt da nicht so ganz zum Ausdruck. Von daher hing der Vergleich ein bisschen. Es geht vom einen Ufer auf das andere. In Heidelberg übrigens. Also das sind Plattformen. Und da gibt es ganz verschiedene. Die kennen wir alle. Hier ist eine ganz, ganz kleine Auswahl. Google hat eine Suchplattform. Es gibt andere Suchplattformen. Und Google hat noch viel mehr Plattformen, nicht nur die Suche. In Verbindung mit der Suchplattform steht auch eine Werbeplattform, über die sich Google dann finanziert. Es gibt soziale Netzwerke, Facebook, WhatsApp, Instagram, Mastodon, alles Mögliche. Es gibt Online-Retailing-Plattformen, also Amazon hat so angefangen, macht aber inzwischen auch viel mehr. Es gibt Videos, es gibt Streaming-Plattformen, es gibt Buchungsreiseplattformen wie Booking oder Airbnb, es gibt Dating-Plattformen wie Tinder oder whatever. Also ganz viele Plattformen. Fangen wir mal mit den Suchplattformen an, beziehungsweise diesen hier. Und das sind eben nicht nur Plattformen, die ein soziales Netzwerk zur Verfügung stellen oder verwalten, also die Menschen zueinander bringen oder die Menschen dabei helfen, Webseiten oder sonst irgendetwas zu finden, sondern es sind auch Werbeplattformen. Und hier noch ein Bild mit dem Marktwert der 5 größten Plattformen, beziehungsweise inzwischen den wertvollsten Unternehmen auf der Welt. Nämlich Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft. Und was hier gezeigt wird, das ist der Marktwert, also die Börsenkapitalisierung in Dollar, in Billionen Dollar von vorgestern ungefähr. Das sind so wahnsinnige Größenordnungen, man muss immer aufpassen, was sind es jetzt, Billionen oder Trillionen. Es sind amerikanische Trillionen, europäische Billionen. Und Apple ist am wertvollsten, steht bei 3,7 Billionen. Das heißt, wenn jetzt alle Aktien auf einen Schlag zum aktuellen Preis verkauft werden würden, müsste man 3,7 Billionen Dollar dafür bezahlen, wenn man 100% von Apple haben wollte. Microsoft, Amazon, Google, Alphabet sind in der ähnlichen Gegend. Meta ist ein bisschen billiger, gibt es schon für 1,7 Billionen. Und ich habe gedacht, ich zeige mal so europäische Firmen, was die denn für eine Börsenkapitalisierung haben. SAP zum Beispiel ist die teuerste, die wertvollste Firma im deutschen Aktienindex DAX. Die kommen auf 334 Milliarden, europäische Milliarden. Roche ist die wertvollste Firma im Schweizer Aktienindex, im SMI, kommt auf 212 Milliarden Euro in dem Fall. Das andere waren Dollar. Und Mercedes-Benz habe ich gedacht, ja, super Firma, die müssen doch wirklich wertvoll sein. Läppische 50 Milliarden. Und das heißt, jede von diesen großen Firmen, jede einzelne von diesen großen Firmen ist mehr wert als der ganze deutsche Aktienindex. Also alle Firmen im deutschen Aktienindex und im Schweizer sowieso. Und das sagt schon was. Warum ist es so und was ist da eigentlich passiert und warum sind die so wertvoll, warum sind die so groß geworden? warum gibt es nicht eine andere Firma, die auch Online-Retailing macht, wie Amazon, die genauso wertvoll ist? Warum gibt es die nicht? Das ist eigentlich komisch. Also eigentlich, wenn ich jetzt da drauf gucke als Kapitalist, dann würde ich doch denken, ja, das muss ich machen, dann werde ich auch so reich. Scheint aber irgendwie nicht zu klappen. Gut. Jetzt schauen wir uns zwei Plattformen ein bisschen genauer an, nämlich Meta und Alphabet bzw. Google. Und die haben, also Google hat sehr viele Plattformen. Bekannteste ist natürlich die Suche. Meta mit Facebook, Instagram und so weiter, soziale Netzwerke. Aber beide haben auch eine Werbeplattform, also wo sie praktisch Werbetreibenden vermitteln Werbeplätze, wo diese Werbung platziert werden kann, gezeigt werden kann den Benutzern. Wir sehen das nachher noch ein bisschen mehr im Detail. Und was man hier sieht, ist die Entwicklung von Meta. Man sieht, und das ist ein sehr typisches Muster, dass zunächst mal, also man fängt klein an, man wächst dann. Der Gewinn ist über sehr lange Zeit eigentlich nicht vorhanden. Und dann wächst das Ganze. Und was man hier auch sieht, ich denke, was relativ untypisch ist, aber typisch für diese Art von Firma und Plattform, ist, dass der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz, der ist ziemlich groß. Das ist ein Drittel. Joe Ackermann hat mal, glaubt, der wollte mal 25% für die Deutsche Bank. Und alle haben gedacht, du spinnst. Gut. Das ist Google, da sieht man die, was praktisch denn den Verdienst, das Operating Income, das war 2024 bei 127 Milliarden. Und hier sieht man, dass im Prinzip der ganz große Anteil Werbeeinnahmen sind und dann eben auch Anteil vom Gewinn. Alphabet selber, also der Nicht-Google-Teil, der macht eher Verlust. Und der Großteil des Google-Umsatzes und des Gewinns kommt von der Werbung. Das heißt, Google macht einen Haufen, die machen alle möglichen Sachen, das bringt alles kein Geld, sondern die Werbung bringt die Kohle. Und diese Fixierung oder diese Basierung auf der Werbung, das führt dann zur Definition des Überwachungskapitalismus durch Shoshana Zuboff. Ich lese nicht alles vor, aber im Prinzip, was sie sagt, ist, im Überwachungskapitalismus, also eben auf diesen Plattformen, insbesondere Google, Meta, werden die Daten, die unseren Erfahrungen entsprechen, die sich aus unserem Verhalten ergeben, die werden gesammelt. Ein Teil dieser Daten wird gebraucht, um den Dienst zu verbessern. Und das ist aber nur ein kleiner Teil der Daten. Und dann gibt es einen Verhaltensmehrwert, nennt sie das auf Englisch, Behavioral Surplus. Das ist praktisch der Datenüberschuss, den man nicht braucht, um das Serviceangebot zu verbessern, sondern das ist eben ein Mehrwert und der wird benutzt, um uns zu analysieren, uns zu durchleuchten. Und auf Basis von dieser Daten, die werden dann mit Machine Learning und Algorithmen verarbeitet. Und daraus werden dann Verhaltensvorhersagen getroffen. Das heißt, Google und Meta, Facebook, die kennen uns und wissen, was wir als nächstes tun werden, welche Webseiten wir als nächstes anschauen, was wir als nächstes kaufen. Sie wissen, was wir denken, was unsere Überzeugungen sind. Und es bleibt nicht bei diesen Vorhersageprodukten, also die sie dann in Form von Werbungs, die sie dann auf einer Werbeplattform verkaufen können, sondern der nächste Schritt ist dann der, dass aus diesen Vorhersageprodukten Manipulationsprodukte werden. Das heißt, das Verhalten wird nicht nur vorhergesagt, sondern es wird manipuliert, also unser Verhalten wird geändert. Shoshana Zuboff sagt nicht nur, das ist der Überwachungskapitalismus, den Google und Facebook so betreiben, sondern sie sagt, das ist die vorherrschende Form des Kapitalismus in der heutigen Zeit. Und deswegen heißt ihr Buch auch das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Also sie sagt, es sind nicht nur zwei Firmen, sondern Das ist im Prinzip das vorherrschende Paradigma, das wir haben. Und sie sagt dann auch noch, das Ganze findet eigentlich statt in einem recht rechtsfreien Raum. Also unsere Daten werden uns weggenommen. Es gibt kein Recht, kein Gesetz, das den Firmen das verbieten würde. Ja, also ich denke, das ist eine, kann man sich dann streiten, aber ich denke, es ist eine, das ist so eine Beschreibung, die man machen kann für Google und für Facebook. Es gibt sehr viel Auseinandersetzung damit. Es gibt Aspekte in der digitalen Ökonomie, die man damit nicht beschreiben kann, andere Auswüchse. Von daher, was ich jetzt machen möchte, ist das Ganze ein bisschen breiter fassen und noch aus einer anderen Perspektive auf diese Plattformen schauen. Wir haben vorhin gesehen, wie groß, wie wertvoll diese Plattformen sind. Ich möchte jetzt mal angucken, wie wird man, wie kommt man dahin? Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der gern Trillionär wäre oder Trillionärin. Und ich möchte anfangen mit einem Zitat von Warren Buffett. Das ist dieser reiche Mensch, sehr erfahrener Investor, wird auch genannt das Orakel von Omaha, weil er eben ja immer diese Vorhersagen trifft, die dann ab und zu auch eintreffen. Und er sagt, in der Wirtschaft, im Business, schaue ich nach ökonomischen Burgen, die einen unüberwindbaren Burggraben haben. Das heißt, er sucht nach einem Business praktisch oder nach einem Business Case, der so, der uneinnehmbar ist. Ne? Und das sind im Prinzip, die Plattformen sind solche Burgen, und wie sie dazu werden, möchte ich anschauen. Zunächst ein Schaubild, wie sieht der Lebenszyklus einer Plattform aus? Das ist entnommen aus einem Buch von Michael Seemann über Plattformen. Und er unterscheidet 5 Phasen. Und er schaut, wie entwickelt sich die Benutzerbasis, weil es um Beziehungen zwischen Menschen oder zwischen Nutzerinnen geht, spricht er eben von Graphen. Also als informatisch gesehen kann man sagen, das ist ein Graph, die Graph oder normaler Graph. Und da gibt es jetzt 5 Phasen. Die erste Phase ist die Graphname. Also so wie wenn wir eine Burg bauen würden, würden wir eine Landnahme vollziehen. Wir würden uns Land nehmen, mit dem wir dann irgendetwas tun, also zum Beispiel eine Burg bauen oder Städte, was auch immer. Und das nennt er die Graphname. Das heißt, hier entsteht ein initialer, wahrscheinlich noch relativ kleiner Graph, den diese Plattform beherrscht oder den diese Plattform managt und auf dem sie ihren Nutzerinnen irgendwelche Produkte oder Dienste anbietet. Bei Facebook waren das eben zum Beispiel eben das soziale Netzwerk, wie man es kennt. Das war am Anfang sehr klein. Das vorherrschende soziale Netzwerk war MySpace. Und Facebook hatte dann das Problem, wie setzen wir uns gegen MySpace durch? Wie wachsen wir? Dann kommt eben die Wachstumsphase. Also da wird der Graph, also die Userbasis sozusagen, die wird viel größer. Die Einnahmen sind immer noch sehr gering. Die können auch nicht besonders groß sein, weil wenn wir zu viel Geld verlangen in dieser Phase oder wenn eine Plattform zu viel Geld verlangt, dann schreckt es Nutzerinnen wieder ab. Man muss also noch ein bisschen warten mit dem Geld verdienen. Und am Anfang muss man offen sein für andere Plattformen, für Beziehungen zu anderen Plattformen, aber auch gegenüber den Nutzerinnen. Und dann versucht man eben diese Wachstumsphase zu durchstehen, zu überleben als Plattform, sodass man am Ende einen großen Graphen hat und sich gegenüber den Konkurrenten, die es gibt, behauptet hat. Und nicht alle Plattformen überstehen diese Phase, aber manche eben schon. Und dann kommt eine Konsolidierungsphase. Da kann die Plattform nicht mehr signifikant wachsen. Was weiß ich, mehr als 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben einen Facebook-Account und nutzen den auch regelmäßig. Da ist dann irgendwann ist das Limit erreicht. Dann geht es um die Konsolidierungsphase. Das heißt, die Plattform muss sich dagegen wehren, dass sie von anderen Plattformen angegriffen wird. Und sie muss dafür sorgen, dass der Graph nicht wieder schrumpft, also dass Nutzerinnen die Plattform nicht wieder verlassen. Wie man das alles macht, sehen wir gleich. Dann kann man nicht weiter wachsen. Und jetzt kommt die Extraktionsphase, das heißt, jetzt wird Geld verdient. Das heißt, alles, vorher waren Dienste vielleicht umsonst oder man hat nicht Geld, die Plattform hat nicht wirklich Geld verdient. Ab der Extraktionsphase wäre das anders. Jetzt kosten Dienste Geld oder es wird irgendwelchen anderen Akteuren Geld aus der Tasche gezogen. Und dann irgendwann geht das Ganze zu Ende. Also es gibt ja hier gibt es einen Netzwerkeffekt. Das Netz, die Plattform wächst, weil schon viele Nutzerinnen dort sind. Und eben dann kommt dieser Netzwerkeffekt, den gibt es aber auch umgekehrt. Den gibt es auch im Rückwärtsgang. Das heißt, wenn mal so eine Absatzbewegung angefangen hat, dann verstärkt es sich auch. Gut, jetzt ist die Frage, wie bauen wir uns eine uneinnehmbare Burg? Also wie durchlebt eine Plattform so diese ersten beiden Phasen? Und also man braucht so diese Graphenname, also man hat so einen, in der Mitte dieser virtuellen Burg hat man den Burghof, da ist der Plattformservice oder eben der Graph, mit dem man arbeiten will. Und jetzt bauen wir die Burg außenrum. Und die Elemente, die Plattform dann einsetzen, die Techniken sind einerseits Dumpingpreise, im Englischen auch Predatory Pricing. Das heißt, man muss die Leute mit Gratisangeboten oder billigen Angeboten auf die Plattform locken. Dann horizontale Integration und Expansion. Vertikale Integration. Man muss dafür sorgen, dass Exitkosten, dass die hoch sind. Das heißt, dass sich Nutzerinnen nicht leisten können oder nur unter großen Verlusten die Plattform wieder zu verlassen. Also Beispiel, man kann weg von WhatsApp, halt die ganzen Kontakte sind da und die hat man dann nicht mehr. Ähnlich dazu ist der Login, zum Beispiel auf Cloud-Plattformen, wenn man mal angefangen hat, die Services des Cloud-Anbieters zu verwenden. Dann kann man die auf einer anderen Cloud-Plattform nicht so einfach 1:1 ersetzen. Je nachdem, was man einsetzt, in dem Moment, wo man anfängt, Microsoft-Produkte zu verwenden, hat man einen Login. Und dann gibt es Interessenskonflikte. Das klingt negativ, aber ist eigentlich für eine Plattform ein gutes Zeichen. Und dann brauchen wir noch einen Burggraben. In dem Burggraben, da schwimmt so eine völlig intransparente Brühe. So dass niemand weiß, was wir in dieser Burg treiben oder was die Plattform in dieser Burg treibt. Und ja, dass die Benutzerinnen nicht sehen können, was da wirklich vor sich geht. Gut, fangen wir an mit den Dumpingpreisen. Das ist die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Amazon. Also die gestrichelte Linie hier, das ist der Umsatz. Jetzt fragen sich vielleicht manche, was ist denn diese verbeulte X-Achse da unten? Das ist nicht, also die Beulen oder die Bobbel da, das sind das schlecht gezeichnete, das ist nicht die X-Achse, sondern das ist der Gewinn. Und der ist halt so ziemlich auf der X-Achse. Das heißt, und Amazon ist keine Ausnahme, Amazon ist typisch. Die Plattformen in der Wachstumsphase vor allem machen sie keinen Gewinn, sie machen oft Verlust. Über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, Investoren tolerieren das. Zum Teil werden Verluste auch querfinanziert aus anderen Geschäftsbereichen. Und es geht darum, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen und dahin zu kommen, dass man in einem bestimmten Bereich praktisch die alleinige dominierende Plattform ist. Hm. Und ist das, wie gesagt, nicht nur für Amazon so, sondern Uber ist ähnlich. Weiß jemand, wann Spotify gegründet wurde? Ein Tipp? Um 2008, wann war das erste Jahr, in dem Spotify Gewinn gemacht hat? Man kann raten. 2024. Das heißt, niemand würde sagen, Spotify ist irgendwie, das ist eine schlechte Plattform oder das ist ein völlig abwegiges Geschäftsmodell, es ist völlig irrsinnig, da irgendwie Geld zu investieren, sondern das ist eine coole Plattform. Aber ja, das ist der, durch diese Dumpingpreise setzt die Plattform auf Wachstum, bis sie eine gewisse Größe hat. Und dann, wenn sie praktisch dominiert in diesem Bereich, dann fängt sie an, Geld zu verdienen. Horizontale Integration und Expansion, das heißt, wir machen unseren Graphen, machen wir Größe, indem wir den Graphen von anderen konkurrenzierenden Plattformen übernehmen. So wie das Facebook mit WhatsApp gemacht hat oder Instagram. Oder man expandiert in andere Geschäftsbereiche. Vertikale Integration heißt, dass man innerhalb der Wertschöpfungskette, wo man eine Schicht meinetwegen abdeckt, dass man die andere Schritte integriert in dieser Wertschöpfungskette und dass man dann praktisch an mehreren Stellen in der Wertschöpfungskette Geld wegnehmen kann. Ein Beispiel ist Amazon wiederum. Amazon ist für alles ein Beispiel. Amazon hat angefangen, Bücher zu verkaufen. Das heißt, die haben die Bücher bei Verlagen gekauft und haben sie dann mit der amerikanischen Post irgendwohin geliefert, also zu den Käufern geliefert. Das nächste war, dass sie selber Bücher verlegen, selber Bücher produzieren, dass sie selber Filme produzieren und dass sie ins Logistik- und Lieferungsbusiness expandieren. Das heißt, wenn man ein Buch, man kann ein Buch kaufen bei Amazon, das von Amazon verlegt worden ist, das einem von Amazon verkauft wird und das einem von Amazon geliefert wird. Das heißt, Amazon muss dann den Gewinn nicht mehr mit einem Verlag teilen, es muss auch den Gewinn nicht mehr mit der Post teilen, sondern das ganze Geld, das eingenommen wird, gehört Amazon. Ein Beispiel hier ist für Google. Viele Dinge, die wir heute oder die Menschen, ich nutze kein Google, aber die Menschen, die Google nutzen, nutzen viele dieser Dinge. Und das sind aber gar keine Google-Erfindungen oder Google-Entwicklungen, sondern viele Services, die man heute so für typisch Google hält, die sind eigentlich gekauft, die sind eingekauft. Also YouTube zum Beispiel ist ein Beispiel, ist man kann sagen, das ist eine horizontale Integration. Google hatte ein Produkt, das hieß Google Video, gibt es heute glaube ich nicht mehr. Das kam aber nie so richtig zum Fliegen. Und daneben gab es YouTube. YouTube, die sind extrem gewachsen und aufgrund ihres Wachstums sind sie mit der Infrastruktur nicht mehr hinterhergekommen. Google auf der anderen Seite hat die Infrastruktur mehr als genug, aber der Videoservice, den sie hatten, der hat nicht funktioniert. So hat es in dem Fall sogar für beide Sinn gemacht, das war sinnvoll, dass Google YouTube übernommen hat heute eben die dominierende Videoplattform betreibt. Und andere Services sind ähnlich, also Android wurde gekauft von Google, DoubleClick, das ist heute Basis der ein wichtiges Element in der Werbeplattform, Nest Labs, das sind Smart Homes, DeepMind, das ist die KI von Google. Und ich habe hier gezeigt, das Ganze fing an am 1. Februar 2001. Als ich vor ein paar Tagen geguckt habe, da war der letzte Eintrag vom Januar 2025. Und da waren 260 Akquisitionen aufgeführt. Das heißt, in der Zeit hat Google 260 Firmen aufgekauft, die da dokumentiert sind. Also ein sehr gutes Beispiel für sowohl horizontale als auch vertikale Integration. Schauen wir uns das bei der Werbung genauer an. Da gibt es auf der einen Seite gibt's Webseiten, die sogenannten Publisher, die haben eine Webseite, die jemand von uns meinetwegen lädt, und da gibt es bestimmte weiße Flecken, da könnte eigentlich Werbung rein. Das heißt, der Publisher hat jetzt so und so viel Werbeplätze zu verkaufen für diesen eine, also für diese Webseite. Auf der anderen Seite gibt es einen Werbetreibenden, der gern Werbung schalten möchte. Und zwar möglichst treffend, möglichst für jemanden, bei dem es eine hohe Chance gibt, dass er wirklich die Werbeanzeige anguckt und das beworbene Produkt dann kauft. Und dazwischen gibt es eine Werbeplattform. Also der Match, der findet dann statt auf der Werbebörse, also der Exchange, der Ad Exchange. Da findet innerhalb von Sekundenbruchteilen bei jedem Seitenzugriff findet eine Auktion statt, sogenannte Real-Time-Bidding-Protokoll. Das heißt, innerhalb von Sekundenbruchteilen heißt es, okay, hier wird eine Seite angeschaut, da können wir Werbung schalten, wer hat Interesse, die Advertiser geben Gebote ab und das beste Gebot theoretisch kriegt dann den Zuschlag. Und da braucht es noch, um an diese Börse zu gelangen, das geht nicht direkt, da braucht es sogenannte Intermediäre. Auf der Publisher-Seite sind es Ad-Server, also da ist DoubleClick zum Beispiel. Und auf der werbetreibenden Seite gibt es sogenannte Buying-Tools. Und dann die Börse selber, da gibt es mehrere, aber es gibt insbesondere eine von Google. Und Google hat jetzt Google hat auch Intermediäre, die praktisch dem zwischen Advertiser und Börse, beziehungsweise zwischen Webseite und Börse stehen. Also das ist DoubleClick, das ist TV360 zum Beispiel. Das heißt, Google deckt hier die ganze Kette ab. Also ich kann als Advertiser in Kontakt treten mit den Webseiten, indem ich nur mit Google Komponenten rede. Das weiß ich natürlich nicht, dass das, aber im Prinzip Google deckt hier die ganze Kette ab. Und da kommen wir noch mal drauf zurück. Dann eben noch ein Beispiel für Amazon, hatte ich schon erwähnt. Amazon kannten wir ursprünglich zunächst mal als Buchhandlung und dann als Retailer, aber inzwischen ist Google viel mehr. Hatte ich schon erwähnt, es ist ein Buchverlag, es ist ein Fernseh- und Filmproduzent, es ist ein Logistikunternehmen, es ist ein Auktionshaus, praktisch ein Marktplatz, auf dem selber wieder, ist das eine Eins? Oh, oh. Auf dem eben Dinge gehandelt werden. Gut, hohe Exitkosten heißt, dass es teuer ist, die Plattform zu verlassen. Also WhatsApp hatte ich erwähnt. Ich verliere dann all meine Kontakte. Das heißt, indem ich keine Offenheit mehr zulasse als Plattform, keine Interaktion, keine Interoperabilität, binde ich Nutzerinnen an meine Plattform. Gut, damit werden Plattformen so zu einem Chokepoint, also zu einem Engpass, so nennt Cory Doctorow das. Das heißt, es gibt so eine Stelle auf meiner Brücke und jeder, der von der einen Seite auf die andere will, der muss bei mir vorbei und muss Geld bezahlen. Und ein wichtiger Punkt, und dann bin ich gleich fertig, ist das, dass Plattformen sind auch Märkte. Das heißt, sie sind proprietäre Märkte. Also das, was hier diese Google-Komponente, das ist ein Marktplatz, auf dem eben Werbeflächen gehandelt werden und dieser Marktplatz, der wird von Google betrieben. Oder wenn wir uns App Stores anschauen, auf App Stores werden Apps gehandelt von App-Entwicklern für Smartphone-Nutzer. Oder der Amazon Marketplace, da verkaufen Anbieter alles Mögliche und Amazon-Kunden kaufen das. Und diese Marktplätze, die gehören der Plattform. Das heißt, weil alles digital stattfindet, hat die Plattform vollständige Information, vollständige Transparenz über all das, was die Marktteilnehmer machen. Das heißt, Amazon weiß jedes Detail, was die Kunden suchen auf dem Marktplatz, und sie weiß auch, welche Produkte die Verkäufer zum Beispiel verkaufen, zu welchen Preisen und so weiter. Und gleichzeitig treten aber diese Plattformen auch als Marktteilnehmer auf. Das heißt, Google im Fall von Android oder Apple in Form von mit iOS, die haben App Stores, die organisieren oder betreiben praktisch einen Markt und sie sind selber Verkäufer auf diesem Markt. Amazon betreibt einen Marketplace und verkauft selber eigene Produkte auf diesem Marktplatz und konkurriert mit anderen Verkäufern. Und es ist klar, durch den Informationsvorsprung hat Amazon natürlich viel bessere Möglichkeiten. Es kann jederzeit zum Beispiel einen anderen Verkäufer unterbieten und den dann aus dem Markt drängen. Und das ist passiert tatsächlich. Diapass.com zum Beispiel ist ein Beispiel, wo Amazon ins Windelgeschäft eingestiegen ist und eine Online-Firma, Entschuldigung, die Windeln verkauft hat online, aus dem Markt gedrängt hat. Das heißt, es gibt hier Interessenskonflikte, einerseits, weil die Plattform den Markt betreibt und gleichzeitig auf diesem Markt auftritt. Es gibt eigentlich keine Regulierung. Also es gibt der vorherrschende Zeitgeist in den USA sagt, das sind nicht wirklich Monopole, oder zumindest keine illegalen. Die Services sind ja umsonst. Das entscheidende Kriterium ist, dass ein Monopolist viel Geld verlangt für seine Produkte. Also wenn ein Produkt umsonst ist, kann es ja kein problematisches Monopol sein. Das hat sich geändert in der Amtszeit von Biden. Beziehungsweise Biden hat dann auch jemanden, hat dann Lina Khan zur Chefin der Federal Trade Commission, also der Wettbewerbsbehörde, gemacht. Und verschiedene Staaten haben geklagt. Also inzwischen im letzten Jahr wurde Google dann verurteilt als Monopolist im Search- und im Werbebereich. Monopolist zu sein allein langt nicht, sondern eine Firma muss auch mit illegalen Mitteln dieses Monopol hergestellt haben. Und das hat man Google nachgewiesen. Es gibt noch kein Urteil, also keine Strafe oder keine Durchsetzung. Ob die dann kommt unter der neuen Regierung, wird man sehen müssen. Aus der wirtschaftlichen Macht wird dann bei diesen Größenverhältnissen politische Macht. All diese Plattformen sind sehr eng verbandelt mit der neuen amerikanischen Administration. Haben die zum Teil auch den Wahlkampf auch finanziert und haben Trump geholfen. Und jetzt ist Paytime. Das heißt, Trump hat jetzt schon angekündigt, dass er gegen die EU vorgeht, weil die EU angefangen hat, Plattformen zu regulieren mit dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act. Und das ist ihnen Dorn in der Auge. Also Trump will diese Regulierung dann weghaben. Gut, jetzt bin ich auf der letzten Folie. Ich höre manchmal so einen Podcast und da wird die Person, die zu Gast ist, wird dann gefragt, die muss dann so 5 Flops mitbringen, die Flop 5, also Redewendungen, Begriffe und so weiter, die man nicht mehr hören kann, die eben falsch sind. Dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal auch. Also so als eine Zusammenfassung. Die großen Plattformen sind faktisch gesehen Monopole, entweder faktisch oder sogar juristisch gesehen. Sie sind gleichzeitig proprietäre Märkte. Das ist aus marktwirtschaftlicher Sicht, denke ich, ein großes Problem, weil es mit Interessenskonflikten kommt und Benachteiligung. Was man sieht, ist im Unterschied, diese Monopole, Oligopole, die verhindern Innovation. Es gibt Stimmen, die sagen, wir fangen nichts an, was irgendwie in der Nähe von Facebook, Amazon oder Google ist. Weil wir wissen, das hat überhaupt keinen Sinn. Und das heißt, Innovation wird da verhindert. Im Gegensatz dazu, dass Leute oft behaupten, Regulierung würde Innovation verhindern. Wenn Innovation Monopole einschränkt, dann ist sie gut für Wenn Regulierung Monopole einschränkt, dann ist sie gut für Innovation. Gut, wenn man anfängt, Plattformen zu regulieren, dann muss man auch digitale Märkte adressieren, also diese proprietären Märkte, die da auf den Plattformen existieren. Gut, und Entschuldigung für den Überzug, aber ich denke, ein bisschen Zeit ist noch für Diskussionen und Fragen. Und wir haben uns dann überlegt, vielleicht hat ja sonst noch jemand seinen persönlichen Flop. Dann wäre es jetzt an der Zeit.
Ja, vielen Dank, Andreas, für diese sehr spannende Auslegeordnung zu der Ökonomie des Digitalen. Hat denn jemand von euch noch einen Flop, den er gerne mitteilen möchte? Wenn ja, wir haben hier ein Mikrofon. Ihr könnt euch dort gerne äußern. Es schaut nicht danach aus. Gut, dann noch vielleicht eine abschließende Frage, Andreas. Du hast jetzt das super schön ausgelegt, was diese Plattformen sind, wie die entstehen, was es auch für den Markt bedeutet und für die Ökonomie bedeutet. Was machen wir denn jetzt hier in der Schweiz damit, mit diesen Plattformen? Hast du da eine Idee dazu?
Also ich denke, es war ein sehr wichtiger Schritt, dass die EU angefangen hat, diese Plattform zu regulieren, also gerade und eben mit dem Digital Markets Act diesen Marktteil auch versucht zu adressieren. Ich denke, das ist unbedingt nötig, also da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, aber wenn man so schaut, was heißt es zum Beispiel für Arbeit oder was heißt es für Kulturschaffende auf diesen Plattformen, das wird immer prekärer. Ne? Also Künstler können, also nur noch sehr wenige Künstler zum Beispiel können von ihrer Kunst leben. Ne? Oder eben im Arbeitsbereich, dieser ganze Bereich der Gig-Economy, das führt auch zu sehr starker Prekarisierung. Ne? Mhm. Und von daher denke ich, ist wichtig, dass man diese Plattformen reguliert. Ich denke, es ist, also auch in der Schweiz. Ich denke, man muss das zusammen mit der EU tun, ne? Weil allein hat man keine Chance, ne? als kleines Land.
Super, vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite noch eine Frage an Andreas? Super, wenn nicht, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal.